Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber am Mikrofon. Das sind unsere Themen.
Nummernschwindel. Anrufe mit gefälschten Telefonnummern sind ein Dauerärgernis. Betrugsschluss. Behörden und Anbieter wollen gegen das Call-ID-Spoofing vorgehen. Vorarbeiter. Künstliche Intelligenz soll Chats und Akten für die Polizei zuverlässig auswerten. Und das digitale Logbuch Einhäusig.
Also wenn ich eine wirkliche Nummer, eine Nummer, die es wirklich gibt, verwende, also wenn ich mit der Privatnummer von unserem Bundeskanzler aus irgendwo es schaffe, die ins Netz zu bringen, an der Netzgrenze, die nicht unterbunden wurde, dann kann kein Mensch mehr rausfinden, ob die nun echt ist oder nicht.
Das Problem, das Frank Ewen, Leiter Switching und Voice Plattform beim Telekommunikationsprovider NetCologne hier beschrieben hat, das nennt sich Call-ID Spoofing. Telefonanrufe mit gefälschter Rufnummer sind ja eine ebenso populäre wie erfolgreiche Betrugsmasche, wobei die Trickser am anderen Ende der Leitung sich meist nicht für den Bundeskanzler Olaf Scholz ausgeben, wohl aber für die Polizei, die Sparkasse, den Support von Microsoft oder für irgendeinen Kollegen aus der Firma. Und wenn dann die auf dem Telefondisplay angezeigte Nummer auch noch dazu passt, dann sind eben viele Menschen bereit, dem Anrufer Vertrauen zu schenken und seinen Bitten oder Anweisungen auch zu folgen. Frage an meinen Kollegen Michael Gessert. Wenn das so einfach ist mit diesem Spoofing und Rufnummernfälschen, dann waren wir ja eigentlich in den guten alten analogen Zeiten ohne Display- und Rufnummernübertragung im Prinzip sicherer unterwegs, oder?
Ja, da ist tatsächlich was dran. Also keine Rufnummer zu sehen ist besser als eine gefälschte zu sehen, der ich dann fälschlicherweise Vertrauen schenke. Da werden wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ansonsten ist natürlich klar, also Rufnummernanzeige und Rufnummernübermittlung ist schon eine sehr nützliche Sache für Privatanwender und erst recht für Firmen. Und dass ich bei einem Anruf eine andere Rufnummer statt meiner eigentlichen übermitteln und auf dem Display des Angerufenen anzeigen lassen kann, das ist ja kein Bug, sondern ein Feature. Das ist also kein Fehler, sondern gewollt und wiederum sehr nützlich. Gerade Stichwort Homeoffice. Ich telefoniere also da meinetwegen von zu Hause. Die Gesprächspartner bekommen aber die dienstliche Nummer beim Arbeitgeber zu sehen und können gegebenenfalls auch dort dann zurückrufen.
Gut, wenn diese Übermittlung und Anzeige einer alternativen Rufnummer ein gewolltes Feature ist, dann müsste aber auch sichergestellt sein, dass das nicht missbraucht werden kann, oder?
Ja, ganz genau. Und in regulierten Telekommunikationsnetzen, da stehen die Chancen dafür ja auch ganz gut. Da bekommen eigentlich nur Kunden mit, wie man immer so schön sagt, berechtigtem Interesse von ihren Providern die Möglichkeit, eine alternative Nummer, man nennt die auch Generic oder From-Nummer, eben zu übermitteln. Und die originäre Nummer, die nennt man auch Network Provided Number, die wird immer mit übertragen, auch wenn sie der Angerufene dann nicht zu sehen bekommt. Also bei Beschwerden könnten hinterher dann Behörden oder die Provider dem Verursacher dann auch auf die Finger klopfen. Fatal ist eben nur, wenn auch die vermeintlich originäre Nummer schon gefälscht ist. Und leider gibt es nun einmal weltweit durchaus Provider, die so etwas ein bisschen lax handhaben. Und solche Spoofing-Anrufe, die kommen also typischerweise dann auch eben per Auslandsverbindung hinein.
Dass in Sachen Spoofing dringender Handlungsbedarf besteht, das ist nicht nur den gefoppten und genervten Kundinnen und Kunden mittlerweile klar, sondern auch dem Gesetzgeber und den Providern. Eine Option sind neue technische Konzepte, die Rufnummernfälschung verhindern sollen. Die andere Option sind regulatorische Vorgaben. In Deutschland ist seit dem 01.12.2021 ein novelliertes Telekommunikationsgesetz in Kraft. Und die deutschen Provider haben ein Jahr lang Zeit, die in § 120 neu eingeführten Schutzmaßnahmen dann auch umzusetzen.
Das Telefon klingelt. Auf dem Display eine nur allzu bekannte Nummer 110. Dass es bei einem solchen Anruf nicht mit rechten Dingen zugehen kann, ist zwar den allermeisten Bürgerinnen und Bürgern klar, aber längst nicht allen. Und so greift der Gesetzgeber im neuen § 120 des Telekommunikationsgesetzes sprichwörtlich zum Hammer. In Absatz 1 wird Providern verboten, Kurzwahl-, Auskunfts-, Premiumdienst- und Notrufnummern als Anruferrufnummern zu übermitteln. In Absatz 2 wird Endnutzern untersagt, solche Nummern als eigene zu verwenden. Und in Absatz 3 werden sämtliche an der Verbindung beteiligten Anbieter dazu verpflichtet, Anrufe mit solchen verbotenen Sondernummern abzubrechen. Zum Beispiel, wenn diese über ein ausländisches Telefonnetz in das deutsche übermittelt werden. Einen Auslandsanruf mit einer normalen deutschen Nummer kann ein Provider bislang nicht eindeutig als legitim oder gefälscht unterscheiden. Frank Ewen von NetCologne.
Das versucht man halt zu umgehen, indem man sagt, okay, Nummern, die aus dem Ausland kommen, die werden, wenn sie denn eine deutsche Quelle haben, eine deutsche Anrufnummer anzeigen, dann werden die per se als nicht vertrauenswürdig gekennzeichnet. Oder die werden auch nicht angezeigt beim B-Teilnehmer.
Die Neuregelung im Telekommunikationsgesetz setzt hier also auf das Motto, besser keine Nummer anzeigen als eine im Zweifelsfall gefälschte. Wirklich befriedigend ist eine solche Lösung nicht. Dabei gibt es durchaus eine Reihe von technischen Konzepten, das Fälschen von Rufnummern zu verhindern. In den USA und in Kanada müssen größere Telekom-Anbieter seit letztem Jahr das sogenannte STIR- oder STIR-Verfahren einsetzen. Dabei liefert der Provider, in dessen Netz der Anruf ausgelöst wurde, eine verschlüsselte Bestätigung mit, dass er die angezeigte Rufnummer dem Kunden tatsächlich zugeteilt hat.
Die kann erst ganz am Schluss von dem Zielnetzbetreiber entschlüsselt werden mit dem öffentlichen Schlüssel des Carriers, des Ursprungsnetzbetreibers. Und damit hat man halt sichergestellt, dass zwischen die Information komplett vom Ursprungsnetzbetreiber zum Zielnetzbetreiber übertragen wurde.
Hört sich doch ganz vernünftig an, ein digitales Echtheitszertifikat für die Nummer, das dann anschließend über alle Zwischenstationen fälschungssicher übertragen wird.
Ja, das hört sich vernünftig an und tatsächlich wird SDIR oder STIR für Voice over IP und das ähnlich konzipierte andere Protokoll SHAKEN eben dann für analoge Verbindung. Das wird auch gerade in einem Report eben des ECO, des European Communication Office, diskutiert. Der ganz große Haken dabei, dieses STIR funktioniert nur unter der Voraussetzung, dass eben auch der Ursprungsprovider vertrauenswürdig ist. Und dieser grundsätzliche Einwand, der gilt eigentlich genauso für die anderen im Report erwähnten Konzepte, also bei denen wird eigentlich nur die Vertrauenskette dann auf eine andere, auf eine unterschiedliche Weise realisiert, zum Beispiel mit einem dezentralen Peer-to-Peer-Netzwerk etwa oder natürlich auch per Blockchain. Ja, aber wenn ein Provider in irgendwelchen exotischen Inselstaaten, sagen wir mal, die Dinge etwas locker sieht oder irgendwo Voice-over-IP-Anbieter ein Auge zudrücken, dann habe ich halt Spoofing-Anrufe in den Netzen.
Wobei man ja sagen könnte, wenn ein Provider halt nachweislich unzuverlässig ist, dann fliegt er eben raus aus diesem Spiel, dann werden Anrufer aus seinem Netzbereich nicht mehr weitergeleitet.
Ja, vielleicht läuft das irgendwann so, eben ja, wenn sichergestellt ist, dass auch kleinere Anbieter diese Sicherheitsprotokolle umsetzen können. Das ist nämlich schon ein gewisser technischer Aufwand. Man will da auch niemand zu Unrecht rauskicken. Also mein Fazit ist, Rufnummern-Spoofing, das wird es vermutlich noch ein Weilchen geben, aber es wird tatsächlich etwas getan, gerade dagegen. Und für potenzielle Spoofing-Opfer in Deutschland wird ja mit dem neuen TKG dann auch die Latte deutlich höher gelegt, auf Betrug reinzufallen. Wobei ja die Täter um keine Ausrede verlegen sind, die sind wirklich gut trainiert. Als mich mal so angebliche Polizisten angerufen haben, da habe ich ganz harmlos nachgefragt, warum denn auf meinem Display Nummern aus Marokko und Laos zu sehen waren. Ich habe dann übrigens am Schluss des Gespräches den vermeintlichen Polizeibeamten über die Aufnahme aufgeklärt.
Das liegt sicherlich an dem BBC-Blocker, ja, an der Kryptoleitung hier. Also
so.
Das ist eine abwehrsichere Leitung und die wird da von Station zu Station übertragen, sodass man das hier nicht zurückverfolgen kann und auch nicht abhören kann.
Ach so, das ist eine Sicherheitsmaßnahme.
Genau, die Kryptoleitung vom BBC-Blocker.
Ah.
Nicht über die Kryptoleitung vom BBC-Blocker, sondern hier im Studio sprach ich mit Michael Gessert über Telefonnummern-Spoofing und was die Provider dagegen unternehmen müssen. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Die großen Plattformbetreiber, die machen es vor, im Guten wie im Schlechten. Wenn es darum geht, große Mengen an Bildern auf zum Beispiel pornografische Inhalte oder Texte auf Hassrede zu überprüfen, dann setzen sie auf künstliche Intelligenz, die die Bilderflut und die Textberge zumindest einmal vorsortiert. Klar, dass auch die Polizei sich solcher Tools gerne bedienen möchte, um in Chatprotokollen beispielsweise von Drogenkriminellen oder in den Aktenbergen von Wirtschaftsstraftätern verdächtige Inhalte schneller auffinden zu können. Doch wenn es um die Strafverfolgung durch rechtsstaatliche Behörden geht, dann müssen die eingesetzten Methoden hohen Ansprüchen an Daten- und Persönlichkeitsschutz genügen und natürlich wirklich zuverlässige Ergebnisse liefern. Wie dafür KI-Systeme strukturiert und auch trainiert sein müssen, damit beschäftigt sich das Forschungsinstitut CODE an der Universität der Bundeswehr in München. Zuverlässige KI für die Polizeiarbeit ist das Thema auch von Professorin Michaela Geierhus. Sie habe ich gefragt, wie denn der KI-Einsatz bei der Polizei überhaupt aussieht.
Wir entwickeln künstliche Intelligenzverfahren für die polizeiliche Anwendung im Kontext des Forschungsprojekts Viking. Wir fokussieren uns an der Universität der Bundeswehr München auf die Textauswertung. Wir haben weitere Partner im Projekt, die sich um die Gesichtserkennung, die Sprechererkennung oder die Objektdetektion kümmern. Weil es gibt ja auch Anwendungsfälle in der Polizeiarbeit, wenn mit Videomaterial, Sprachaufzeichnungen von Telefonanrufen und so weiter zu tun ist.
Ganz grundsätzlich, welche Texte können denn von polizeilichem Interesse sein, die dann mit KI ausgewertet werden sollen?
Chats sind ein großes Thema. Natürlich auch Foren, die Kommunikation und Diskussion im Web stattfindet. Zudem natürlich auch in polizeilicher Anwendung E-Mail-Texte. Aber wenn Sie in die Wirtschaftskriminalität blicken, dann sind das einfach auch Textdokumente, wenn ganze Aktenordner bei Razzien eingescannt wurden.
Das heißt also, die Textarten können sehr, sehr unterschiedlich sein und werden auch ganz unterschiedliche Spezifika haben, auf die hin sie untersucht werden müssen.
Definitiv. Es hängt auch schwer von den Szenarien ab, also an die Bereiche der Kriminalitätsbekämpfung. Wenn wir jetzt beispielsweise von den Chats sprechen, dann kann es hier sich um beispielsweise Drogendelikte handeln, wo ein Dealer dementsprechend mit seinem Händler einen Termin für eine Übergabe ausmacht, was über die Bezahlung gesagt wird. Und da sind natürlich die Herausforderungen, dass das nicht eine Sprache ist, wie wir sie auf Zeitungsniveau finden würden, sondern dass es dementsprechend Umgangssprache, Jargon mit allen Abkürzungen und Bezeichnungen, die es dann eben gerade im Bereich eben Drogenkonsum für diese ganzen verschiedenen Arten von Drogen und weiteren Rauschmitteln gibt. Das heißt, hier ist eine große Herausforderung, einerseits diese Kommunikation, wer spricht überhaupt mit wem, und dann auch zu erkennen, welche Namen sind beteiligt, um was geht es eigentlich genau, bis hin dann zum Treffpunkt, die Adresse zu erkennen, wo man dann eben den vermutlichen Täter oder eben den Beteiligten vielleicht finden kann.
Gehen wir erstmal darauf ein, was eigentlich die KI jetzt ganz konkret soll, wenn es diese Texte untersucht. Sprich, welche Arbeiten soll die KI eigentlich den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten abnehmen oder wo soll sie schon mal vorbereitend tätig werden?
Sie soll vorbereitend tätig werden in dem Bereich, wo unglaublich viel Erfahrungswissen bisher bei den einzelnen Ermittlern vorhanden ist. Aber wenn eben der Ermittler krank ist, ein neuer Kollege eingelernt wird, dem fehlt dieses ganze Erfahrungswissen. Dieses Erfahrungswissen, wie wird über Drogen gesprochen beispielsweise, um bei diesem Thema zu bleiben. Was sind überhaupt bestimmte Formulierungen, wie darüber gesprochen wird? Sie müssen sich vorstellen, wenn wir jetzt im Frankfurter Milieu oder eben in der Frankfurter Szene Texte haben, dann werden die wahrscheinlich anders sein wie in der Berliner Szene, anders sein wie im Ruhrgebiet. Das heißt, die Leute, die damit zu tun haben, sprechen schlicht und einfach anders. Und wie dann bestimmte Orte vielleicht auch, verschlüsselt ist zu viel gesagt, aber halt nicht direkt genannt werden, das weiß der Ermittler. Aber die KI muss das erst lernen und weitere Personen, beziehungsweise die daran beteiligt sind, haben dieses lange Erfahrungswissen noch nicht. Deswegen ist die Idee, dabei zu unterstützen, aus Erfahrungswissen zu lernen und eben den Ermittler dabei zu unterstützen, überhaupt mal zu erkennen, was sind es in Millionen von Zeilen, wo kommen da überhaupt Namen vor von Personen? Was ist eine Adressangabe? Geht es hier jetzt um Drogen oder geht es vielleicht um ganz was anderes? Das heißt, man hat einerseits Slang, Jargon, Sprache, die schwierig ist zu verstehen, wenn man sich nicht schon ewig damit befasst hat mit diesem Thema. Und andererseits natürlich der immense Informationswust, um überhaupt quasi darauf hingewiesen zu werden, der Teil könnte jetzt interessant sein und ein anderer Teil, das ist nur so ein Hin- und Hergeplänkel.
Was kommt dann hinten für die Ermittlerinnen und Ermittler raus?
Das kommt auch wieder auf das Szenario an. Also bleiben wir einfach mal bei diesen Drogendeal-Gesprächen, die man in den Chatverläufen findet. Da kommt dann hinten raus eben als Information einerseits, ob eben neue Akteure vielleicht aufgetreten sind, weil wenn ich nach bestimmten Schlüsselwörtern suche, finde ich genau das. Aber ich entdecke nie etwas Zusätzliches, was ich vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte. Das wäre eben ein Mehrwert, den wir schaffen wollen im Projekt, um auf diese Weise die Ermittler zu unterstützen. Da gibt es neue Akteure, da gibt es vielleicht auch neue Drogen, die in der Stadt kursieren sollten, oder neue Umtauschplätze, um auf diese Weise dann sie zu unterstützen, das zu erkennen. Als normaler Bürger oder Bürgerin, wenn man sich solche Texte das allererste Mal ohne polizeiliche Erfahrung durchliest, versteht man teilweise gar nicht, um was es in diesen Kommunikationen geht. So gemischt sind diese ganzen Ausdrücke, wenn man nicht in dieser Szene schon zu Hause ist oder sich dort eingearbeitet hat.
Gerade bei solchem Einsatz, man könnte ja fast schon sagen, dass die KI etwas findet, nachdem man gar nicht gesucht hat, kommt es ja darauf an, dass die Informationen, die die KI liefert, eben halt besonders zuverlässig und vertrauenswürdig aus sind.
Auf jeden Fall, und wir kennen das ja schon aus ganz anderen Fällen, dass man immer wieder mal hört, die KI diskriminiert beispielsweise. Das kennt man beispielsweise, wenn es darum geht, Bilder zu klassifizieren, was ist auf den Bildern drauf. Dann hat die KI das gelernt am Anfang, was sie häufiger gesehen hat, und das, was sie seltener gesehen hat, dazu neigt sie natürlich dann nicht, das zu erkennen. Und das haben wir hier in diesem Fall natürlich auch, dass wir darauf achten müssen, wenn wir etwas bewerten, wenn wir etwas analysieren, dass es robust ist. Das heißt, dass wir bei unseren Vorbereitungen, das sogenannte Training der KI, wenn sie angelernt wird, darauf achten müssen, dass wir nicht überproportional von beispielsweise einer Art von Textgattung haben oder einer Art von Themenstellung, die wir uns angucken, sondern dass das relativ ausbalanciert ist, also gleich verteilt.
Wie sehen denn jetzt in Ihrem Projekt konkret die Arbeiten dazu aus, für diese Objektivität des KI-Systems zu sorgen?
Die Arbeiten sind sehr vielfältig. Also einerseits müssen wir natürlich für die verschiedenen Szenarien oder Bereiche in der Kriminalitätsbekämpfung schauen, welches Datenmaterial ist dafür geeignet und welches Datenmaterial können wir jetzt auch DSGVO-konform verwenden. Weil in der Kriminalitätsbekämpfung ist ja sehr viel auch mit personenbezogenen Daten, wird dort gearbeitet. Das heißt, dass wir definitiv natürlich nicht mit echten Falldaten, die Polizei verwendet, arbeiten, sondern wir arbeiten mit sogenannten synthetischen Daten. Das heißt, wir versuchen, reelle Daten synthetisch nachzustellen, um auf diese Weise dann auch keine Datenschutzproblematiken zu haben oder eben auch die Personendaten weiterhin zu schützen. Uns geht es ja darum, wenn wir diese Fälle nachstellen, die einzelnen Charakteristika zu lernen. Also beispielsweise Chat oder Foren, dass es dort um eine Kommunikation geht, dass es bidirektional ist, dass mehrere Personen miteinander sprechen und dass ich im Prinzip tracken muss, in welche Richtung bewegt sich diese Kommunikation. Dann auch erkennen muss, was sind die Themen in der Kommunikation. Und auf diese Weise dann die Datensätze im Forschungsprojekt vorbereite, sodass ich eine repräsentative Abdeckung habe über die verschiedenen Fälle und die verschiedenen Szenarien, die dort vorkommen können.
Also es hört sich sehr stark schon danach an, dass man das hier an der Stelle doch sehr stark auch unterschieden wird zwischen den unterschiedlichen, ich sag mal, Kriminalitätsbereichen. Auf der anderen Seite würde man sich ja wünschen, dass man genau davon ein unabhängiges System findet, was eben halt über die Bereiche hinweg Kriminalität oder anormale Vorgänge feststellen kann.
Ja, das ist eine sehr große Vision, aber von dieser Vision sind wir leider noch weit entfernt. Ich hatte eingangs im Gespräch ja von der Wirtschaftskriminalität gesprochen. Und wenn wir uns vorstellen, dass ein ganzer Aktenordner eingescannt wird, wo wir eben Finanzdaten haben, Bankdaten vielleicht, irgendwelche Verträge, dann irgendwelche Briefschreiben, dann sind das ganz unterschiedliche Texte und wir müssen ja erst lernen, was davon ist überhaupt verwertbar, was für ein Text ist es, weil diese Information, der wird ja nicht mitgegeben. Wenn das alles mal möglich ist, dass man wirklich, egal was man an Text in ein System reingibt, dass das automatisiert zuverlässig sagen kann, das ist ein Brief einer Anwaltskanzlei beispielsweise. Oder das sind jetzt Bankdaten, Banküberweisungen, dass man explizit die Verwendungszwecke rausholen kann. Das wäre natürlich die Vision, dass das System erkennt, ah, das ist ein Chat, das ist eine E-Mail, das sind solche gescannte Daten. Aber wir werden das nicht in 3 Jahren schaffen, quasi eine Lösung für das Ganze zu generieren. Die Vision hat man schon sehr häufig in der KI, seit es die entsprechenden Technologien gibt, GPT-3 als Modelle, dass man eben die Idee hat, ich stecke alles Wissen, alle Dokumente rein, die ich habe und bekomme dann die Antwort darauf.
Gibt es jetzt von Ihnen aus einfach wegen der Machbarkeit eine Beschränkung auf bestimmte Themenbereiche?
Ja, also wir müssen, weil wir eben einen begrenzten Zeithorizont für das Projekt haben, tatsächlich Einschränkungen vornehmen. Also Wirtschaftskriminalität, wie gesagt, schwieriger, dass wir das synthetisch herstellen können. Liegt in den BKAs und in den LKAs vielleicht vor, aber eben nicht uns als Universität, schon aus Datenschutzgründen, aber so Chatprotokolle, Telegram und wie sie heißen. Da kann man definitiv ansetzen. Wir gucken uns aber auch an Hasskriminalität beispielsweise, Mobbing, dass es in die Richtung geht. Das ist wieder eine ganz andere Sprache. Wir versuchen also in dem Projekt, geleitet von verschiedenen Anwendungsfällen in der Polizei, zu sagen, okay, wir gucken uns einerseits verschiedene Textgattungen an und was kommt jetzt inhaltlich in diesen Textgattungen vor? Also Drogen war dieses dominierende Beispiel bisher, aber eben auch Hassrede beispielsweise, Mobbing. Auch in Richtung Sexualstraftaten, gibt es da irgendetwas, was in den Texten auffälliger ist, was wir automatisiert erkennen können und darauf hinweisen können, dass da was vielleicht in eine bestimmte Richtung geht und sich negativ entwickeln könnte.
Künstliche Intelligenz in der polizeilichen Textauswertung. Darüber sprach ich mit Michaela Geierhoos vom Forschungszentrum Code an der Universität der Bundeswehr.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 28-27.
Wir in Bayern sind ein heterosexuelles Volk. Bei uns gibt's Männlein und Weiblein. Und wenn ich einmal aus meiner Männleinsicht beschreiben darf, es ist immer schön am Wochenende in der Fabrikhalle mit den Roboter den Nachmittag mit der Angie zu verbringen, die eindeutig ein Weiblein ist. Wenn es eine so starke Anziehung zwischen Männlein und Weiblein gibt, warum nicht zwischen die Roboter, sage ich zu Angie. Und die sagt, also die Anziehung von mir zu dir hält sich ja in Grenzen und die Roboter, die sind halt eingeschlechtlich. Oder Twitter oder gar nichts. Aber unser Lieblingsroboter, der Robert, sehr netter, aber fauler Hund, ist doch ein Mann. Sonst täte er ja nicht Robert heißen. Robert, du bist doch ein Mann. Oder bist du eine Frau unter falscher Flagge? Das ist eine philosophische Frage, antwortet der Roboter Robert in astreinem Hochdeutsch. Warum so kompliziert, sage ich. Jeder weiß doch, wer er ist. Ich weiß, was ich bin und die Angie weiß es auch. Sie beide unterscheiden 6500 Gene, sagt der Roboter Robert. Aber wie quantifiziere ich den Unterschied zwischen mir und, sagen wir mal, dem hinter mir? Naja, antwortet die Angie dem Roboter Robert, das Plastik von dem Roboter hinter dir schillert so ein bisschen rosa. Da könntest du doch drauf fliegen. Da kichert der Roboter Robert leise und der rosa Roboter dahinter kichert auch. Ich glaube, die sind getrennt geschlechtlich einhäusig, wie die Haselnuss, resümiert die Angie. Zum Glück sind wir beide nicht getrennt geschlechtlich einhäusig, sondern schön zweihäusig. Was für ein intelligenzmäßig anspruchsvoller Nachmittag. Und dann auch noch mit der Haselnuss.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Renate Künast hat vor Gericht gegen den Facebook-Mutterkonzern Meta gewonnen. Unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Es ging um ein Posting mit einem Foto der grünen Politikerin, dem ein falsches Zitat beigefügt war. Das Bild war in verschiedenen Varianten auf Facebook veröffentlicht worden. Künast verlangte, dass die Bilder gelöscht werden. Das Landgericht Frankfurt hat gestern entschieden, das Netzwerk muss alle Varianten dieses Postings löschen. Renate Künast muss demnach nicht jede einzelne Variante an Facebook melden, nachdem sie darauf hingewiesen hat, dass es sich um ein falsches Zitat handelt.
Von deutschen Behördennetzen aus wurden tausende Änderungen an Wikipedia-Artikeln vorgenommen.
Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Es geht um über 17.000 Bearbeitungen in den letzten Jahren. Sie stammten von IP-Adressen, die dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zugeordnet seien. Allerdings nutzten auch andere Behörden diesen Adressraum. Zuletzt seien etwa die Einträge Bombenlegeraffäre und Gasreserve von dort aus verändert worden. Zudem habe jemand zum Artikel über Robert Habeck den Vorwurf hinzufügen wollen, dieser habe sich am Corona-Bonus seiner Partei bereichert.
Microsoft soll einen großen Hackerangriff auf die Ukraine verhindert haben.
Das teilt der Konzern selbst in einem Blog-Eintrag mit. Hinter der Attacke soll die Gruppe Strontium stecken. Sie ist auch unter dem Namen Fancy Bear bekannt und soll Verbindungen zu russischen Geheimdiensten haben. Die Angriffe richteten sich gegen ukrainische Institutionen, darunter Medien. Aber auch Regierungen und Thinktanks in den Vereinigten Staaten und Europa gehörten zu den Zielen. Die Angreifer sollen versucht haben, sich langfristig in den Systemen einzunisten und Informationen zu erbeuten. Dabei sollen 7 Internetadressen eine wichtige Rolle gespielt haben. Microsoft sei es mit Hilfe eines richterlichen Beschlusses gelungen, die Kontrolle über die Adressen zu gewinnen. So habe man die Attacke umgeleitet.
Mehr als jeder dritte Hochbetagte in Deutschland ist im Internet unterwegs.
Das geht aus einer Umfrage von 3000 über 80-Jährigen hervor. 37% gaben an, das Internet zu nutzen. Dabei gab es Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Die Hälfte der befragten Männer sind demnach Internetnutzer. Bei den Frauen über 80 gaben nur 29% an, online zu sein.
Twitter arbeitet an einem Edit-Button.
Mit einer solchen Funktion könnten Nutzer ihre Tweets nachträglich bearbeiten und ändern. Wie sie genau gestaltet sein wird, ist unklar. Twitter wolle in den kommenden Monaten mit Tests beginnen, sagte ein Manager des sozialen Netzwerks. Die Möglichkeit, Tweets nach dem Absenden zu bearbeiten, sei die seit Jahren am häufigsten von den Nutzern geforderte Funktion.
Derweil wurde Anfang der Woche bekannt, dass Elon Musk in den Verwaltungsrat von Twitter eingezogen ist.
Vorher hatte der prominente Unternehmer und Milliardär 9,2% der Twitter-Anteile aufgekauft. Daraufhin startete er eine Umfrage und wollte wissen, ob die Nutzer sich einen Edit-Button wünschen. Twitter reagierte darauf mit dem Hinweis, die Idee stamme nicht aus einer Umfrage, man arbeite bereits seit letztem Jahr daran.
Während der ukrainische Präsident gestern vor dem finnischen Parlament sprach, wurden dort Regierungswebseiten attackiert.
Das Verteidigungs- und das Außenministerium meldeten, dass ihre Webseiten während der Videoschalte mit Volodymyr Zelensky angegriffen wurden. Es handele sich um Denial-of-Service-Attacken, deren Ziel es ist, die Webseiten zu überlasten und nicht verfügbar zu machen. Später habe sich die Situation normalisiert, teilte das Außenministerium mit.
Sternzeit, 9. April. Der Satellit, der noch weiter blickt als James Webb. Im kommenden Jahr soll der Dark Ages Radio Explorer starten, kurz DARE. Er wird die Radiostrahlung des dunklen Zeitalters erkunden. Damit ist die Epoche zwischen Urknall und dem Aufleuchten der ersten Sterne gemeint, als nur kalte Gaswolken durch den Kosmos waberten. Die Wasserstoffatome in diesen Wolken strahlen ganz schwach bei einer Wellenlänge von 21 cm. Um dies zu messen, kreist der Satellit um den Mond. Die Radioantennen an Bord können nur arbeiten, wenn der Mond Sonne und Erde abdeckt. Dann überlagert keine Störstrahlung die schwachen Radiowellen vom Rand des Universums. Auf der Erde machen Funkverkehr, Handys und Radio- und Fernsehsender solche Messungen unmöglich. Durch die Ausdehnung des Kosmos ist die Strahlung des Wasserstoffs zu so großen Wellenlängen gedehnt, dass sie zum Teil mitten im UKW-Bereich liegt. Da sind Messungen auf der Erde aussichtslos. Innerhalb von 2 Jahren soll DARE erfassen, wie sich der Wasserstoff in der Zeit zwischen 80 und etwa 400 Millionen Jahren nach dem Urknall entwickelt hat. Also wann er zu ersten Sternen verklumpt ist, wann ihn die Strahlung von Sternen und Galaxien aufgeheizt und ionisiert hat und wann sich schwarze Löcher gebildet haben. Das James-Webb-Teleskop kann nur die hellsten Sterne und Galaxien erfassen, die es 300 bis 400 Millionen Jahre nach dem Urknall gegeben hat. DARE aber kommt viel weiter und entschlüsselt mit der schwachen Radiostrahlung des Wasserstoffs die kosmischen Anfänge.
Hat der Pazifismus ausgedient? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute unsere Sendung Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.